Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 31. Mai. Hier auf Radio Bern ist es nun Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Mehr Verpflichtung für die Wirtschaft, transnationale Firmen und die Menschenrechte. Kampf gegen Terror hilft den Falschen, die Tuareg in der Sahara in der Falle. Und tanzen trotz unperfektem Körper, jeder Mensch hat einen Beweggrund. Amik Chain Makai, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Ralf Stamm.
Das Landgericht Mannheim hat Jörg Kachelmann vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Es sei nicht erwiesen, dass der Wettermoderator vor gut einem Jahr eine Freundin mit einem Messer bedroht und vergewaltigt habe, so die Richter in ihrem Urteil. Sie folgten mit dem Freispruch dem Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte für Kachelmann eine Haftstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten gefordert. Kachelmann hatte den Vergewaltigungsvorwurf stets bestritten. Muammar al-Gaddafi ist zur Annahme des Friedensplans der Afrikanischen Union bereit. Dies sagte Jacob Zuma nach Abschluss seiner Vermittlungsbemühungen dem libyschen und südafrikanischen Fernsehen. Der libysche Machthaber habe einen sofortigen Waffenstillstand angeboten, allerdings unter der Bedingung, dass sich alle Parteien daran hielten. Laut Zuma forderte Gaddafi zudem, dem libyschen Volk die Möglichkeit einzuräumen, seine Probleme selbst zu lösen. Die libyschen Rebellen lehnen jede Friedensinitiative ab, die Gaddafi an der Macht belässt. Auf Ablehnung stößt auch die sogenannte Roadmap der Afrikanischen Union. Diese sieht nebst dem Waffenstillstand eine Übergangsperiode bis zu demokratischen Wahlen vor. Ein Jahr nach der Erstürmung einer Hilfsflotte für den Gazastreifen durch israelische Einheiten haben Aktivisten an den tödlichen Zwischenfall erinnert. Sie versammelten sich an Deck des Schiffs Mavi Marmara, auf dem vor einem Jahr 9 Türken erschossen wurden. Auch in den Straßen Istanbuls fanden sich tausende Sympathisanten ein. Sie skandierten Parolen gegen Israel und schwenkten palästinensische Fahnen. Bereits bestehen Pläne zur Entsendung einer neuen Hilfsflotte. Sie will in 20 Tagen einen neuen Versuch starten, die israelische Blockade zu durchbrechen. Die Aufhebung der Blockade des Gazastreifens durch Ägypten tue diesen Plänen keinen Abbruch, teilten die Aktivisten mit. Mit von der Partie soll dann auch ein Schweizer Schiff sein mit Parlamentariern und Journalisten an Bord. Der grenzüberschreitende Ausbau von Stromnetzen stößt derzeit in Europa auf fast unüberwindliche Hindernisse. Heute sei es kaum möglich, Stromleitungen von einem Land in ein anderes zu führen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimaforschung. Die Rechtsvorschriften in Europa und Nordafrika seien zu ineffizient und die öffentlichen Widerstände oft zu stark. Die Länder müssten sofort damit beginnen, intelligente und länderübergreifende Stromnetze zu bauen. Außerdem müssten die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden, so das Forscherteam in seiner Medienmitteilung. Ansonsten sei es unrealistisch, bis 2050 den Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Zum Wetter. Heute Nachmittag ist es stark bewölkt mit häufigem Regen. Die Temperaturen liegen tagsüber bei rund 20 Grad. Morgen Mittwoch ist es bewölkt und es gibt gelegentlich etwas Regen. Die Temperaturen gehen zurück auf 12 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter. An Auffahrt gibt es zuerst noch Hochnebel, am Nachmittag wird es recht sonnig. Die Temperaturen steigen wieder an auf 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Transnationale Firmen haben keine Verpflichtungen gegenüber der UNO. Anders als die meisten Staaten haben sie keine Konventionen oder Abkommen zur Einhaltung der Menschenrechte unterzeichnet. Deshalb können sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie die Menschenrechte nicht einhalten oder gar verletzen. Das soll sich nun ändern. Gestern wurde im UNO-Menschenrechtsrat ein Bericht präsentiert, der aufzeigt, wie sich das ändern könnte. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Der UNO-Sonderbeauftragte für Menschenrechte und transnationale Unternehmen John Ruggie hat gestern seinen Schlussbericht präsentiert. Dafür hat er 6 Jahre lang geforscht. Sein Auftrag, den er damals noch von UNO-Generalsekretär Kofi Annan erhielt, war, herauszufinden, wie man die transnationalen Unternehmen in die Pflicht nehmen kann. Der Bericht basiert auf 3 Säulen. Die erste Säule sagt, die Staaten sind verpflichtet, die Menschenrechte zu schützen, auch wenn es um große Firmen geht. Und genau da bestehe ein großer Widerspruch zwischen den Menschenrechtsverpflichtungen der Staaten und der Wirtschaftspolitik. Andreas Misbach von der Erklärung von Bern erklärt diesen Widerspruch am Beispiel der Schweiz.
Die Schweiz unternimmt einiges im Bereich der Förderung der Menschenrechte. Dort ist das EDA, das Außenministerium, sehr aktiv. Auf der anderen Seite haben wir das Wirtschaftsministerium, das SECO, das dann beispielsweise Freihandelsverträge abschließt, bei denen Menschenrechte überhaupt nicht vorkommen. Diese Inkohärenz, sagt Draghi, sollen Staaten bearbeiten. Sie sollen dafür sorgen, dass eben über alle ihre Aktivitäten, auch wenn es um Wirtschaftsförderung geht, auch wenn es um Verträge geht, die Unternehmen dann neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen, auch dann soll eben der Schutz der Menschenrechte vollumfänglich beachtet werden.
Aber unabhängig davon, was die Staaten für die Einhaltung der Menschenrechte machen, ist es in der Verantwortung der Unternehmen, bei ihrem Tun die Menschenrechte zu respektieren. Diesen Aspekt beleuchtet der UNO-Sonderberichterstatter John Ruggie in der 2. Säule seines Berichtes, so Andreas Misbach.
Und er hat auch für viele Unternehmen angeschaut, die ja teilweise dann sehr wolkige Statements auf ihrer Webseite haben, dass sie die Menschenrechte respektieren, und er ist zum Schluss gekommen, sie haben gar keine Instrumente dazu. Sie behaupten das zwar, aber sie können es nicht belegen. Deswegen verlangt er von den Unternehmen, dass sie sich diese Instrumente zulegen. Das bedeutet beispielsweise, dass sie eine Menschenrechtsrichtlinie verankern, die dann eben zu oberst vom Topmanagement beschlossen wird, dass sie dann aber auch Mechanismen brauchen, um überhaupt die Auswirkung ihrer Aktivitäten auf die Menschenrechte zu überprüfen. Und damit das Ganze auch glaubwürdig ist, sollen dann die Ergebnisse von solchen Überprüfungen eben auch transparent kommuniziert werden.
Der UNO-Sonderbeauftragte für Menschenrechte und transnationale Unternehmen schlägt denn auch vor, dass die Staaten kontrollieren, was die Unternehmen tun. Im Bericht über die Einhaltung der Menschenrechte bei transnationalen Unternehmen gibt es noch eine 3. Säule. Diese befasst sich mit dem Opferschutz. Der UNO-Sonderbeauftragte fordert, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen genügend Anlaufstellen zur Verfügung haben. Diese sollten ebenfalls von den Unternehmen, aber auch von den Staaten geschaffen werden. Nun geht es darum, dass die Staaten und die Unternehmen die Vorschläge ausarbeiten und umsetzen. Die Präsentation des Berichts zu Menschenrechten und transnationalen Unternehmen sei das Ende des Anfangs. Nun gehe die Arbeit weiter. Und diese müsse auch in der Schweiz passieren. Das fordert eine Koalition von 8 NGOs. Es brauche jetzt eine umfassende Strategie zu Unternehmen und Menschenrechten.
Das wäre das Mittel, um diese Inkohärenzen überhaupt einmal auf allen Ebenen, wo sie existieren, aufzudecken und dann anzugehen. Das Zweite ist, dass die Schweiz durchaus die Unternehmen eben stärker regulieren sollte. Da gehen unsere Überlegungen in 2 Richtungen. Die eine ist, dass eine gewisse Form der Menschenrechtsüberprüfung bei Unternehmen gesetzlich vorgeschrieben wird, dass sie gewisse Prozesse durchführen müssen. Und das andere ist die Frage des Opferschutzes. Auch dort gibt es in der Schweiz große Lücken, die geschlossen werden sollten.
Sagt Andreas Misbach von der Schweizer NGO Erklärung von Bern.
95,6. Rabe Info.
Algerien, Niger, Mali und Mauretanien wollen ihre sogenannten Antiterrortruppen in der Sahara massiv aufstocken. Mit 75.000 statt 10.000 Soldaten wollen sie den Kampf gegen 300 Al-Qaida-Kämpfer aufnehmen. Leiden unter der Militarisierung wird einmal mehr die lokale Bevölkerung, insbesondere die Tuareg. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Die Tuareg sind eine indigene Volksgruppe in der Sahara. Traditionell sind sie Nomaden, viele sind aber auch sesshaft. Nach dem Ende der Kolonialzeit wurden mitten durch ihr Gebiet künstliche Grenzen gezogen. So leben sie heute in Mali, Algerien, Niger, Libyen, Burkina Faso und Marokko. Der Grenzübertritt war lange relativ einfach, nun soll ihre Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt werden. Das geschieht unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Al-Qaida im Maghreb, deren Kämpfer sich gerne in die Sahara zurückziehen. Unter den sogenannten Sicherheitsmaßnahmen leidet in erster Linie die Lokalbevölkerung, wie Eva Schmassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker ausführt.
Das Leben in der Sahara ist natürlich sehr schwer. Und eine Möglichkeit, die Tuareg haben, ist mit Touristen und Kamelen so ein bisschen folkloristische Ferien dort auch anzubieten, ihnen die Gegend zu zeigen und ihre Lebensweise. Und durch die Präsenz der Al-Qaida und auch durch die erhöhte Militarisierung durch Soldaten ist es natürlich nicht sehr interessant für Touristen, so dass ihnen ein wichtiger Einkommenszweig abhanden kommt.
Auf 75.000 Soldaten wollen Algerien, Niger, Mali und Mauretanien ihre Antiterroreinheiten aufstocken. Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat nicht den Eindruck, dass sie damit auf effektive Weise die Al-Qaida bekämpfen. Im Gegenteil, scheinbar sind viele Offiziere in den lokalen Waffen-, Drogen- und Menschenhandel involviert. Für die Tuareg bedeutet das nicht gerade mehr Sicherheit.
Eine Befriedung der Gegend ist sicher zu begrüßen, aber die Mittel sind halt nicht angepasst. Also wenn man jetzt mit, Sie reden von 75.000 Soldaten, die Sie in die Sahara schicken wollen, die sich dort nicht auskennen, die nicht wirklich das Vorwissen haben. Und na, die schickt man jetzt einfach in die Sahara, um die 300 Al-Qaida-Kämpfer zu suchen.
Für Eva Schmassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker ist das, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen. Zur Folge kann das haben, dass sich immer mehr Tuareg mit der Al-Qaida solidarisieren. Da die Al-Qaida mit Entführungen viel Geld machen kann, ist es für die lokale Bevölkerung verlockend, den Terroristen logistische Unterstützung zu bieten.
Ein Mitgrund, dass dort die Situation ja auch unsicher ist und dass durchaus auch einige Tuareg, die die Al-Qaida im Maghreb unterstützen, ist einfach auch die wirtschaftliche Perspektivenlosigkeit. Also ich denke, das ist ein Ansatz, den man durchaus auch von der Schweiz aus mitverfolgen könnte, wäre halt dort sich einzusetzen, dass es wirtschaftliche Perspektiven gibt und damit auch die Unterstützung, die die Al-Qaida im Maghreb durch Tuareg erfährt oder durch Lokale erfährt, zu verhindern und zu minimieren.
Sagt Eva Schmassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Auch morgen werfen wir im Rabe Info noch einmal einen Blick auf die schwierige Situation der Tuareg. Es geht dann um ihre Situation im uranreichen Land Niger.
95,6 Rabe Info.
Sie hören das Rabe-Info vom Dienstag, 31. Mai. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Wer tanzt, hat einen perfekten und durchtrainierten Körper. So jedenfalls ist die gängige Meinung. Das Community Arts Festival bricht mit diesem Klischee. Tanzensemble aus verschiedenen Ländern zeigen auf der Bühne der Berner Dampfzentrale, dass tanzen kann, wer will, dass wir alle einen Grund haben, uns zu bewegen und dass uns kein Rollstuhl oder kein unperfekter Körper vom Tanzen abhält. Das zeigt auch der folgende Beitrag.
Tanzen wird meist mit schlanken, perfekten und jungen, durchtrainierten Körpern in Verbindung gebracht. An diesem Bild will das Community Arts Festival rütteln. Es findet alle 2 Jahre statt und zeigt professionelle Bühnenstücke von Menschen mit und ohne Behinderung, erklärt die Festivalleiterin Susanne Schneider.
Wir haben Tänzerinnen im Rollstuhl, es gibt Leute mit Gehbehinderungen, ab und zu taucht jemand auf mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Also das Spektrum ist da riesig und es gibt keine Einschränkungen. Und das widerspricht natürlich diesem idealen Tanzkörper sehr oft dann. Und das macht die Arbeit auch spannend.
Susanne Schneider ist Choreografin und Tanzpädagogin und leitet das Tanzprojekt Beweggrund in Bern. Dort gibt es Tanzworkshops für Kinder und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Regelmäßig wird ein Tanzstück erarbeitet, mit dem das Ensemble dann auf Tournee geht. Dort treten professionelle Tänzerinnen und Tänzer auf, auch solche mit einer Behinderung. Das Erarbeiten eines Tanzstückes zusammen mit körperlich oder geistig behinderten Menschen erfordere eine andere Herangehensweise.
Wir arbeiten stark mit der Improvisation, weil es ziemlich schwierig ist, wenn ich als Choreografin irgendwelche Schritte vorgeben will. Das heißt, dass wir gemeinsam Bewegungen ausprobieren, Themen erforschen und daraus dann Stücke formen oder eben auch in Workshops kleinere Choreografien erarbeiten. Das ist das, was von beiden Seiten, von behinderten wie nicht behinderten Teilnehmerinnen immer wieder stark betont wird, dass die Begegnung ein sehr wichtiges Element ist. Weil wir treffen uns auf der Basis des Interesses für Tanz. Die Behinderung ist dann zwar auch da, aber ist nicht im Vordergrund. Und ich glaube, es macht eine Begegnung auf Augenhöhe möglich. Es gibt nicht jemand, der hilft oder Hilfe in Anspruch nimmt, sondern wir sind gemeinsam als Forscherinnen in Sachen Tanz unterwegs.
Trotzdem seien beide Seiten auch immer wieder mit Berührungsängsten konfrontiert. Durch das Ausprobieren und die professionelle Anleitung seien diese aber meist spätestens nach einer halben Stunde verflogen. Professionelle Ausbildungen für Tänzer, die eine Behinderung haben, gibt es erst in Spanien und in England. In England hat auch Susanne Schneider eine Ausbildung in Community Dance gemacht. Nach jahrelangem Tanzen wollte sie weg vom klischeebehafteten Tanz. Aber in der konventionellen Tanzszene stoßen Tanzprojekte mit behinderten Menschen nicht immer auf Wertschätzung, sagt Susanne Schneider.
In den letzten 10 Jahren hat sich recht viel verändert, dass die Offenheit größer geworden ist. Aber es gibt immer noch diese Ablehnung, je nachdem, wenn man wirklich sich an diesem perfekten Körperbild der Tänzer orientiert, passen wir nicht rein ins Schema. Und es gab diese ganze Diskussion um Victim Art, also ist das Opferkunst, versucht man auf Mitleid zu machen, wenn man solche Tänzer auf die Bühne stellt. Und das ist natürlich überhaupt nicht unsere Meinung, sondern wir möchten eigentlich jegliches Mitleid umgehen und lieber richtige Kritik bekommen für unsere Arbeit.
Sind Menschen mit Behinderung auf der Bühne, so können sich die Zuschauenden dem nicht entziehen. Und das sei letztlich auch die politische Kraft der Tanzarbeit mit behinderten Menschen. So zeige man, diese Menschen haben ihren Platz in der Gesellschaft und ihren Platz in der Kunst. Das werde auch immer öfter so angenommen. Das Tanzprojekt Beweggrund ist regelmäßig zu Gast an Tanzfestivals in Europa. Ein solches Tanzfestival gibt es auch diese Woche in Bern. Das Community Arts Festival findet vom 1. bis zum 5. Juni in der Berner Dampfzentrale statt.
Zum einen wollen wir wirklich hochstehende professionelle Produktionen aus dem Ausland zeigen, mit Künstlern mit und ohne Behinderung und wirklich aufzeigen, was da alles noch möglich ist, weil da es in der Schweiz eben noch sehr wenig Ansätze dazu gibt. Zum anderen haben wir auch immer die Kurzstück-Plattform mit Kurzstücken von Community-Dance-Gruppen aus der ganzen Schweiz. Und in all diesen Stücken und auch bei den Profistücken ist eben die Begegnung ist ein wichtiger Aspekt. Also wir machen Publikumsgespräche, es gibt Party, es gibt hoffentlich viele Begegnungen in der Feuerbar, in der Dampfzentrale, wo sich Menschen mit und ohne Behinderungen, Profis und Laien begegnen können dann.
Susanne Schneider, Leiterin vom 7. Community Arts Festival, das morgen in der Berner Dampfzentrale beginnt. Den Link mit dem Detailprogramm finden Sie auf unserer Homepage rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 31. Mai. In der Redaktion waren Michael Spahr, Ralf Stamm und Cheyenne Mackay. Diese Sendung gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.